Wir bleiben im Ciclo de Oro, also im goldenen Zeitalter, aber schreiten sozusagen voran von der Renaissance, von der Mystik zum Barock. Ich bin hin und her gerissen zwischen optischem Vergnügen und Entsetzen der Ausstattungspracht in den Kirchen Lateinamerikas und in den Kirchen Spaniens bei gleichzeitiger blutigster und schlimmster Armut. Einer deiner Lieblinge im Barock, Uli Winter, ist Lope de Vega. Wer war er, wann hat er gelebt?
Ja, Lope de Vega kann man eigentlich nicht auslassen. Er ist ein Tausendsasser gewesen, hat mit einem Bein in der Renaissance gestanden, mit dem anderen Bein schon im Barock, also genau zu der Zeit gelebt, um die Jahrhundertwende 16. zum 17. Jahrhundert. Er ist einer, den wir vor allen Dingen aus den Theaterstücken kennen, hat aber auch ein paar tausend Sonette hinterlassen. Er war Dichter und Soldat wie Garcilaso, aber gleichzeitig noch Priester mit ausschweifendem Privatleben, hatte zahlreiche Liebesaffären und am Ende war es eine Frau, die ihm die finanzielle Unabhängigkeit ermöglichte, um eben seine 3000 Sonette und seine 28 Bände mit Dramen zu schreiben. Eine Naturgewalt, wie die spanische Literaturgeschichte ihn immer gerne nennt, un monstruo de la naturaleza. Und er hat so nebenbei, scheint es, dann auch gerne Sonette gemacht. Die Sonette waren die Form, das Modell in dieser Zeit. Und viele von diesen Sonetten entstammen aus Theaterstücken, die eine Person in einem Theaterstück mal ebenso erzählt anscheinend und die auch in das Versmaß gut reinpassen. Und ausgesucht hatten wir hier eines aus La Niña de Plata von 1617. Und was ich daran so schön finde, das Sonett ist ja eine Form, mit der man alles machen kann. Das haben wir bei Garcilaso gesehen, aber auch eine Form, die sich vielleicht irgendwann mal erschöpft. Und Lope hat jetzt einen Spaß in dieses Theaterstück hineingebracht, nämlich ein Sonett, das aus nichts anderem besteht, als aus der Erfüllung der Sonettregeln, der formalen.
Komm, mach mir ein Sonett, befahl Jolante. Drauf zwängte ich mich stöhnend ins Korsett von kargen 14 Zeilen fürs Sonett. Waren drei schon weg, bevor ich mich ermannte. Mir fehlte noch ein Reim fürs Konsonante. Da war schon halb geschrieben, dies Quartett. Am Horizont erschien mir das Terzett nach der Zäsur, so dass ich mich entspannte. Schon bin ich dort behende angekommen, hab alles, scheint mir, fachgerecht gemacht, und diese Hürde ist im Nu genommen. Kaum hab ich an das Schlussterzett gedacht, ist Zeile 13 schon geschwind erklommen, zähl nach, die 14 Zeilen sind vollbracht. Absolut schöner, moderner Sonettwitz zu sagen.
Ja, ein Sonettwitz, genau. Un sonetto me manda a hacer violante. Que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es sonetto. Burla volando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contatti son 14, y está hecho.
Du schreibst, oder hast mir am Telefon mal gesagt, das Barock hat den Menschen pessimistisch gedacht. Das verstehe ich nun überhaupt nicht.
Ja, es hat die Männer vielleicht griesgrämig und die Frauen spitzzüngig gemacht, könnte man auch sagen, die dort geschrieben haben. Weil das Barock ja eine pessimistische Weltsicht zur Schau trägt oder eine Mischung aus Pessimismus, alles Sein ist nur Schein, weil die wahre Wirklichkeit bei Gott liegt, Andererseits, du hast es vorhin erwähnt, haben wir diese wunderschönen Barockkirchen, die mit aller weltlichen Pracht ausgestattet sind. Und in diesem Zwiespalt bewegt sich dieser Barock. Also er ist eine Hinwendung zu dieser wunderschönen Weltlichkeit, dem Spiel der Farben, aber doch im Untergrund immer dieser Pessimismus, diese ja Tragik auch, dass ich in der Welt doch nie zur Erfüllung kommen kann und deswegen dieser Pessimismus.
Vielleicht ist es eine Blindheit auf dem einen Auge. Ich sehe den überhaupt nicht in der neuen Welt. Denn da führt er zu prachtvollen Gebäuden, zu Schlössern, zu Herrschaftshäusern, zu Straßen, die mit dem Silber gepflastert werden sozusagen in Brasilien und anderswo. Ich erlebe Barock da als Fülle, als tropische Fülle und als Prachtentfaltung. Ja, als Prachtentfaltung von tropischer Fülle, eine Pracht, an der man sich auch freut und eben als überhaupt nichts Pessimistisches. Aber das kann ja verschieden sein. Diese südamerikanische barock-tropische Prachtexplosion von dem, was zur gleichen Zeit in Spanien stattfindet.
Ja, das ist eben dieser Zwiespalt des Barock, diese Pracht und diese Fülle an Formen und Farben in allem, was kulturell und weltlich ist, aber die Ideologie, die dahinter steht, die auch sozusagen die Machtideologie der katholischen Kirche ist, die vermittelt eher ein pessimistisches Weltbild. Deswegen kann ich mich trotzdem an der Schönheit und an der Ostentation, an dem Zuschaustellen des Weltlichen erfreuen. Aber wenn ich die Dichter dieser Zeit lese, dann sind das doch, wie gesagt, bei Männern sehr griesgrämige Zeitgenossen, bei Francisco de Quevedo. Und die Frauen, die schreiben, die nutzen, wie etwa Maria de Zayas oder Sor Juana Inés de la Cruz in Mexiko, die benutzen diese Formen, die es zum Ausdruck gibt, dann doch eher, um sich selber zu behaupten. Ich will jetzt nicht sagen, da gibt es so eine Art von Geschlechtertrennung, aber das ist schon auffällig, dass die Männer eher reaktionär und pessimistisch sind und die Frauen eher ja diesen Freiraum nutzen, um auch einmal ein paar Dinge in Frage zu stellen.
Das schauen wir uns jetzt mal an. Vielleicht zuerst das ja resignierende Gedicht. Es ist, glaube ich, ein Sonett von Francisco de Quevedo, das sozusagen für die Rolle der griesgrämischen Männer im Barock stehen würde. Es ist ein Vanitas-Gedicht, das verfolgt ein Konzept, ein Motiv, einen Topos, der sich durch die ganze Literaturgeschichte aller Länder fast zieht, nämlich das Älterwerden und der Dinge, die dann nachlassen. Es ist so, jetzt sage ich das mal ein bisschen unverschämt, als ob er sich in Zeiten vor Viagra auf den Hosenlatz schaut. Also es heißt, er vergegenwärtigt sich, wie kurz das Leben sei und wie nichtig das Gelebte. Heda, mein Leben, rührt sich nichts, nur Schweigen? Herbei zu mir, ihr abgelebten Tage, das Missgeschick hat meine Zeit erschlagen, die Stunden ließ mein Wahn ins Dunkel gleiten. Weiß nicht zu sagen, wie und nicht wohin sich Leibesheil und reife Kraft verloren. Leben lässt nach, Gelebtes drängt nach vorn und keine Plagen, die mich nicht umziehen. Gestern verging, mein Morgen tat noch nicht. Heute treibt weiter, dauernd fortgeschoben. Ein Wahr bin ich, ein Wird, ein Müdes ist. Das heute, morgen, gestern dicht verwoben, Windel zum Badtuch. Meine Dauer misst gleichzeitig nacheinander nur von Toden. Na ja, steht uns allen bevor.
Ja. Es ist sehr schön hier auch zu sehen, was Quevedo macht, was man immer in dem Sonetten auch macht, was García Lasso auch gemacht hatte, wie er so nach und nach den Gedanken immer spitzer macht, immer weiter zuspitzt, bis er am Ende sagt, ich bin doch nur ein fortschreitendes Dasein von Gegenwärtigem und Vergangenem, sonst ist nichts mehr da. Und an der Stelle vielleicht eine ganz kurze Bemerkung mal zur Übersetzung. Quevedo spitzt das noch mehr zu. Da heißt es dann im letzten Vers, he quedado presentes sucesiones de difunto. Das ist nicht falsch übersetzt, aber meine Dauer misst gleichzeitig nacheinander nur von Toten.
Schwer zu verstehen, was damit gemeint ist.
Man versteht überhaupt nicht. Schade. Es ist nicht gut übersetzt, finde ich jetzt wirklich schade an der Stelle, weil das wirklich eine schöne Zuspitzung ist. Das hat er leider nicht auf den Punkt gebracht.
Dann lesen wir es auch nicht im Spanischen. Nee. Und kommen zu zwei schreibenden Frauen im Barock, auf die sich auch wieder Kardinal, um mal die Neue nicht ganz zu vergessen, berufen, auch die schreibenden Frauen, Gioconda Belli etwa, die nicht in diesem Band, in dieser Anthologie leider vertreten sind, vielleicht später mehr dazu. Eine davon in Spanien, eine davon in Lateinamerika. Zunächst mal Maria Sotomayor, eine Frau in Spanien. Wer war das? Was hat sie geschrieben?
Sie heißt vollständig Maria de Zayas y Sotomayor. Genau, sie wird dann öfter mal als Maria de Zayas auch geführt. Sie ist vor allen Dingen bekannt in Spanien als Autorin von Novellen. Und sie hat dann manchmal auch in den Novellen kleinere Gedichte drin. Also eigentlich ist sie eher für Prosa bekannt, aber sie hat auch diese Gedichte. Sie ist eine professionelle Schreiberin ausgebildet, hat studiert. Eine von den wenigen oder fast die einzig wirkliche namhafte weibliche Dichterin aus dieser Zeit, ist auch zu Lebzeiten veröffentlicht worden. Also eine professionelle Schreiberin, kann man sagen.
Wann fängt das überhaupt an in Spanien, dass Frauen schreiben und veröffentlicht werden? Und wann fängt es an, dass sie leben können?
Ja, sie musste nicht vom Schreiben leben, aber wenn sie heute leben würde, würde sie das wahrscheinlich tun. Ich würde sagen, das fing mit Teresa von Avila eigentlich an, aber das sind immer besondere Konstellationen, wo das sein kann, dass so eine Frau mal so weit hochkommt, dass sie tatsächlich veröffentlicht ist. Das würde ich jetzt auch nicht als eine Bewegung bezeichnen, dafür ist es zu vereinzelt. Das ist eine Einzelerscheinung in diesem Fall. Es gab wirklich sehr, sehr wenige, wo das eben möglich war und sie konnte es einfach auch. Also sie war auch einfach gut in dem, was sie tat.
Maria de Zayas y Sotomayor, den Tag nur lieben und den Tag beklagen, die Nacht verwünschen und sie dann erflehen, das Feuer fürchten und ihm nahe gehen, die Brust so freudenvoll erfüllt mit Plagen, dass Mut und Feigheit in dem Herzen schlagen und schmeichelnd locken, Grausames verschmähen, mit blinden Augen tapfer um sich sehen, den Geist in Fesseln, doch nur Freies wagen, nur Hilfe suchen, bald die Qual zu heilen und nimmer suchen, ihren Quell zu heben, sich sehnen und der Sehnsucht Ziel nicht kennen, in Lüsternheit und Widerwill sich teilen und alles Wohl zum Pfand der Hoffnung geben. Ist dies nicht Liebe? Oh, wer mag sie nennen? Übersetzt von Clemens Brentano, daher die heute etwas altertümlich anmutende Sprache. Ja, ein schönes Gedicht, das aber auch wieder mit festgefügten, mit schon 200-300 Jahre oder noch länger bekannten Topoi spielt.
Das ist auch ein Sonett. Und was hier sehr schön ist, es ist der Versuch, Liebe zu definieren, aber nicht auf wissenschaftliche Weise, dass man sagt, Liebe ist ein Gefühl, das sich aber von Hass hier und dadurch unterscheidet, sondern Liebe zu definieren durch die Auswirkungen, durch die Art, wie sie sich manifestiert. Das ist so eine bestimmte Art zu schreiben, die im Barock auch sehr gerne kultiviert worden ist. Da gibt es einen Begriff auch, der damals aufgekommen ist von dem Jesuiten Balthasar Gracianzu, den man heute noch kennt. Mit seinem kleinen Büchlein ist, glaube ich, bei Reclam entschieden, das Handorakel zur Weltklugheit. Und er sagt eben, die dichterische Sprache ist eine die eine neue Kunst des Definierens erfunden hat, nämlich die Dinge, in diesem Fall die Liebe, zu definieren durch das, wie sie sich auswirken. Und das haben Lope de Vega und viele auch gemacht und genau das macht sie. Sie häuft einfach Dinge aufeinander und am Ende, genauso ist die Liebe, es ist das und das und das und das und mal so und mal so und mal so.
Die Gegensätze immer.
Ja, es sind immer die Gegensätze.
Die Vereinigung der Gegensätze. Ja. Die Gegensätze sind immer gleichzeitig da, ja. Gleichzeitig im Gedicht, gleichzeitig im Liebenden oder in der Liebenden.
Mhm.
Gleichzeitig zumindest, was das Todesdatum angeht, ist eine schreibende Frau zu Maria Sotomayor in Lateinamerika, dort ist es nämlich die Sor Juana Inés de la Cruz.
1648 bis 95.
Ja, Sor Juana Inés de la Cruz schreibt ein Gedicht. Man müsste es unbedingt Judith Butler schicken und allen Frauen, die zu femoterroristischem Verhalten in den Universitäten und sonst wo neigen und es praktizieren. Es ist ein wunderbares Gedicht, um das mal vorweg zu sagen. Und natürlich hat sie recht und erst recht in ihrer Zeit. Vielleicht lesen wir es zusammen. Ich fange mal an, es ist gar nicht so kurz. Es ist aber einfach wunderbar und wir werden darüber zu reden haben, wie denn zu einer so frühen Zeit, also im 17. Jahrhundert, ein so mutiges, erhellendes, absolut heutiges Gedicht zustande gekommen sein konnte in jeder Gesellschaft, die noch stark vom Machismo geprägt ist, ob wir da jetzt Thailand oder arabische Gesellschaften oder was auch immer nehmen oder extreme Stammtische in Deutschland. Also ich fange mal an. Es hat den Titel »Sie weist die Inkonsequenz in den Vorlieben und Vorwürfen« der Männer nach, die die Frauen dessen bezichtigen, was sie selbst verursachen. Ihr albernen Männer, wenn er die Frau an den Schandpranger stellt, so seht ihr nicht, dass ihr selber verursacht, was euch missfällt. In eurem maßlosen Drängen wollt ihr noch, dass sie sich ziert? Was kümmert euch denn ihre Tugend, wenn ihr sie zur Sünde verführt? Ihr zwingt ihren Widerstand nieder und hinterher seid ihr empört. Da flüstert ihr streng, sie sei lüstern, sie, die eurem Drängen willfährt. Vergleichbar ist euer Gebaren, so albern, so dumm, so verrückt, dem Kind, das ein Schreckgespenst bastelt und hinterher davor erschrickt. Wenn ihr sie hofiert, dann wollt ihr sie leicht und zur Liebe begabt, wie Thais, doch keusch wie Lucretia wollt ihr sie, wenn ihr sie habt. Was könnte noch seltsamer sein als solch verrücktes Betragen? Er, der den Spiegel verschmiert hat, will seine Blindheit beklagen? Ob sie euch erhört oder wegstößt, keine macht es euch recht. Ihr spottet, wenn sie euch lieb hat. Doch weh, sie behandelt euch schlecht. Mag eine sich noch so sehr hüten, sie hat daraus keinen Gewinn. Weigert sie sich, ist sie undankbar. Doch liederlich gibt sie sich hin. Weil eure Dummheit kein Maß kennt, drum messt ihr mit zweierlei. Der Grausamkeit zeigt ihr die eine, die andere der Hurerei. Wie hättet ihr sie denn gerne, die Dame, die Frau eurer Wahl, wenn die Spröde euer Gefühl kränkt, die Willige eure Moral? Jenseits von Leid und Empörung, ihr wolltet es so, meine Herren. Ist's besser, sie liebt euch gar nicht. Ihr mögt euch dann gerne beschweren. Sie von eurem Liebesgejammer beflügelt, ergibt sich der Lust. Ihr, habt ihr sie endlich verdorben, beklagt ihrer Tugend Verlust. Wer trägt denn die größere Schuld, wenn sündige Leidenschaft siegt? Er, der sie drängt zu erliegen oder sie, die dem Drängen erliegt? Und wer trägt die größere Schuld, wenn man beider Vergehen vergleicht? Sie, die fürs Sündigen Geld nimmt, oder er, der die Rechnung begleicht? Ihr wollt lieber nichts davon hören, dass man euch die Schuld dafür gibt. Dann liebt, wozu ihr sie gemacht habt, oder macht sie zu dem, was ihr liebt. Hört auf, damit sie zu bedrängen, um mit mehr Recht doch erst dann den Stab über jene zu brechen, die von euch nicht ablassen kann. Es ist eurer Dreistigkeit vieles an Waffen zur Seite gestellt. Ihr kämpft und ihr lockt mit den Listen des Teufels, des Fleisches, der Welt. Ich bin hingerissen von diesem Gedicht. Wie kommt es, dass Sor Juana Inés de la Cruz, so, das heißt, sie war eine Nonne, aber trotzdem ein so modernes Gedicht vor 350 Jahren schreibt?
Ja, interessanterweise, diese aufklärerischen, in Sachen Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterbildern, aufklärerischen Bildern haben auch damals schon bestanden. Das ist keine Erfindung der Neuzeit. Sor Juana war im Kloster der Hieronymiten, aber nur, weil sie kein weltliches Leben wollte und ihre Ruhe haben wollte. So wird es auf jeden Fall überliefert. Also sie ist eine Ordensgemeinschaft gegangen, die sehr wenig streng in der Observanz war, also die viele Freiheiten auch zuließ, also in ein Kloster.
Sie hat eine Bibliothek gehabt, sie hat eine richtige Wohnung gehabt, genau. Sie konnte Leute empfangen.
Ja. Genau, also sie hatte sozusagen alle Vorzüge, ohne die Nachteile der Ehe in Kauf nehmen zu müssen, und konnte als Frau sich frei entfalten. Und das hat sie natürlich auch getan, und gerade in diesem doch sehr weltoffenen Gemeinschaft der Hieronymiten, in der übrigens auch Karl V. war, um dann weiterhin Bier und Schweinshaxen zu sich zu nehmen. Nur dort ging es dann.
Sor Juana Inés de la Cruz ist ja doch zu einem großen Vorbild für Dichter und Dichterinnen, auch in der Moderne noch bis zur Gegenwart geworden. Ich kann mich auch erinnern, dass Kardinal oder das Bailey sich auf sie berufen haben. Ist sie denn eine der ersten, ich sage jetzt ruhig mal das Wort Feministinnen, auch wenn es natürlich, oder Proto-Feministinnen, in der hispanischen Lyrik?
Würde ich ganz absolut zustimmen, das ist sie. Sie ist eine der ersten Feministinnen in dieser Zeit, in der spanischen oder mexikanischen, lateinamerikanischen, müsste man ja jetzt sogar sagen, Literaturgeschichte. Und ich glaube, sie ist einfach eine, das ist übrigens auch eine Parallele zu Louise Labé, ne? So eine Einzelerscheinung, die sehr freizügig denkt, weil wir darüber vorhin gesprochen hatten, über die Französin, die ja 100 Jahre früher war. Es hat, glaube ich, aber auch damit zu tun, ihre Bedeutung und ihre Strahlkraft, dass das Thema Barock die lateinamerikanische Literatur und Kulturgeschichte auch nie in Ruhe gelassen hat. Bis heute, bis in das 20. Jahrhundert hinein, ist Barock einmal als historische Epoche, aber dann auch eine Neufassung von Barock immer wieder zum Gegenstand geworden, wenn es darum ging, lateinamerikanische Identität zu definieren. Darüber werden wir ja dann auch noch beim 20. Jahrhundert sprechen. Aber der Begriff des Barock, der wandert in ganz modernen und neuen Fassungen hoch ins 20. Jahrhundert. Erinnert zum einen an die Kolonialzeit, was aber auch die erste Blüte der lateinamerikanischen Kultur war, und wird dann später zum Ausdruck von Vielfalt, Heterogenität, Mestizaje, also Rassenmischung und so weiter. Und ich glaube, dass auch Sor Juana Inés de la Cruz mit aus diesem Grund, weil das Barock eben eine für die Identitätsfrage in Lateinamerika bis heute oder bis ins 20. Jahrhundert so prägende Epoche war, eben auch immer wieder mit im Gespräch geblieben ist.